Der Weltraum. Unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von Osten nach Westen, von Norden bis Süden, von 1 bis 100. Hier sind sie wieder, die dreibeinigen Podcaster.
Aus Kreuzwitz.
Heute mal wieder aus der Lausitz und wir hoffen, wir haben es mit der Raumakustik einigermaßen hinbekommen. Sebastian ist hinter einer großen Noppenschaumplatte versteckt. Ich sehe nur seine Kopfhörer. Aber ist halt nicht mehr so schlimm wie vor noch wenigen Ausgaben. Hoffe ich zumindest.
Ja, ich denke, du musst die Arbeit machen und alle Wände mit dem Zeug bekleben, nicht nur die Ecken. Wir sitzen ja im großen, verputzten Raum und ich sehe kleine schalldämmende Maßnahmen in den obersten Raumwinkeln sozusagen. Aber es halt, immer noch.
Es halt, meinst du, ja?
Ich meine, es halt, ja. Und ich übersteuere es gerade mit deinem diabolischen Gelächter.
Ja, das tue ich wohl.
Tja. Wir hatten ja ein bisschen auch Pegelprobleme auf dem Live-Podcast.
In der Tat, aber mit digitaler Nachbearbeitung konnten wir das Schlimmste wieder rausholen, weil wir das nächste Mal, wenn wir Live-Podcast machen, dann brauchen wir definitiv einen Tontechniker, Sebastian.
Ja, vielleicht der nette Herr vom ZDF, der sich da auch angeboten hat. Der hat ja ein extra Pult für Schweinepegel, hat er uns erzählt.
Ja, fragt sich mal, was ein Schweinepegel ist. Hatten wir das nicht eben auch gerade mit dem Schwein? Was war denn das nochmal?
Oink, oink.
Oink, oink. Ach, egal. Irgendwas mit einem Schwein. Also, wer heute was anderes erwartet als Star Trek, zum Beispiel alte Computerspiele oder obskure Filme aus den 80ern, der ist hier heute falsch aufgehoben. Denn im Wesentlichen werden wir heute über die Star Trek Convention in Eberswalde reden, zu der wir zu Gast sein durften.
Und ihr habt ja wahrscheinlich auch schon unseren letzten Podcast gehört, wo ich die ganze Vorstellung in voller Länge anhören konntet. Aber wir haben nicht nur das, wir haben noch mehr Material. Denn der liebe Sascha, seines von der Profession des Rasenradio-Reporters, hat die drei Stargäste vorher nochmal so richtig ordentlich durchinterviewt.
Wir haben sie zusammen interviewt. Also einen, den Ernst Meinke, habe ich alleine interviewt. Den Rest haben wir gemeinsam gemacht.
Naja, ich hatte so Lampenfieber wegen unserer Gitarrennummer da am Ende, dass auch meine komplette Vorbereitung, die ich natürlich gemacht habe, mir in dem Moment dann doch nicht eingefallen ist, dass ich mir nur eine klägliche Frage eingefallen ist pro Interview, aber naja.
Ich muss mal kurz auf diesen Knopf drücken, Sebastian. Achtung.
Durch den Knopf, Sascha.
So, das war unser Voice-Prozessor und ich bilde mir ein, es hat ein bisschen gewabert. Den müssen wir irgendwie nochmal einstellen und ich glaube, ohne klingt es definitiv besser.
Okay.
Ja, definitiv. Wir machen Sebastian nochmal ein bisschen lauter, aber ansonsten klingt es richtig gut. So, oder? Sebastian, was meinst du?
Ich höre mich jetzt gerade sehr laut, aber noch nicht übersteuert. Nee, lass mal so, ist okay.
So ist gut. Ja, super. Wir waren geistig gerade noch bei der Star Trek-Ausstellung in Eberswalde. Nicht bei der Ausstellung, sondern bei der kleinsten Convention des Universums.
Und Ausstellung, gleichzeitig.
Die Ausstellung lief auch noch gleichzeitig. Das war eine große Freude, dass wir da sein durften. Der Kurator der Ausstellung, Benjamin, hat uns freundlicherweise eingeladen und wir hatten im Vorfeld ja schon die eine oder andere Vorbesprechung und haben, ja doch, Sebastian hat es eben schon gesagt, ein bisschen Lampenfieber gehabt im Vorfeld. Das ist die Getränkeflasche.
Sascha, nicht der alte Profi, der war eiskalt.
Nee. Also mir haben auch ein bisschen die Knie gezittert vorher. Aber vor allen Dingen wegen der Technik. Denn das Ganze sollte ja live ins Netz gestreamt werden und wir haben bis heute noch nicht gemerkt, ob das überhaupt irgendjemand live gehört hat. Oh, das klingt ja richtig Wahnsinn. Aber ich habe gesehen auf unserem Mixer-Kanal, dass wir zumindest zwei Zugriffe gehabt haben während unseres Live-Podcasts.
Nein, doch, echt?
Ja, also wer uns bitte live gehört hat, der möge mal bitte Rückmeldung geben, ob das einigermaßen zu verstehen war, was denn da zu hören war.
Sascha versucht es immer noch.
Ja, ich gebe nicht
bitte ab. Gibt uns endlich Rückmeldung.
Ja, eine Rückmeldung wäre gar nicht mehr schlecht, vor allen Dingen, weil wir ja so durch unseren Auftritt in Eberswalde ein paar neue Facebook-Freunde und auch, glaube ich, im richtigen Leben gewonnen haben, nämlich die Herren vor allen Dingen vom Trek-Dinner Potsdam, vom Das heißt ja nicht Track-Dinner. Wie heißt du, Sebastian?
Star Trek Tafelrunde Hermann Darnell.
Hermann Darnell.
Und warum vor allen Dingen die Männer? Meinst du nicht, die Frauen nicht?
Die haben uns zumindest bei Facebook noch nicht geliked.
Verdammt.
Das sind alles nur Männer. Also der Schwerpunkt bei Facebook liegt definitiv bei den Y-Chromosomen.
Okay. Ja, sagen wir mal, zumindest ein paar nette Bekanntschaften haben wir da getroffen.
Ja, definitiv. Also es war total interessant, wem wir da alles getroffen haben. Da sieht man wieder, Star Trek-Fans sind nicht unbedingt die dunkelsten Lichter.
Nee, Kronleuchter. Also, wir hatten da einen Unternehmer, der hat sich auch dann in dem Podcast zu Wort gemeldet. Und einen Philosophen, die Soziologen, ne, war der gute Mann. Ich habe seine Seite uns immer noch nicht gelesen.
Ach doch, ich habe mal angefangen.
Auch noch trotzdem jetzt mal einen schönen Gruß nochmal an die Leute vom Track-Dinner.
Genau.
Von der Tafelrunde.
Von der Tafelrunde, die uns die auch einen schönen Con-Bericht geschrieben haben.
Wollte ich gerade sagen, der Con-Bericht, der liest sich total super.
Und die komplette Seite liest sich total super. Ich habe mal ein paar andere Artikel durchgelesen. Wahnsinn. Eine schöne Schreibe haben die Jungs.
Ja.
Vor allem, das sind wirklich vor allem Jungs, glaube ich, die schreiben. Ach ja. Also wir sind immer noch, das ist quasi heute unser Con-Aufbearbeitungs- Cast. Wir sehen ja uns relativ selten und wir reden eigentlich auch sonst nicht miteinander, außer wenn die Mikros an sind. Insofern
richtig.
Werden wir heute einfach mal ein bisschen...
Wir heben es immer auf für die Sendung.
Ja, genau. Vorher mal so Schloss im Mund rumdrehen und...
Und mit Handzeichen und Händen und Füßen sich verständigen irgendwie.
Ja, es war total schön. Wir waren vorher noch italienisch essen beim langsamsten Italiener der Welt, des Universums.
Der gute Mann war alleine, der muss wahrscheinlich alles machen. Vom Bedienen, Abkassieren bis hin zum Kochen, Pizza belegen.
Merkwürdig war auch die junge Dame, die da fünfmal an uns vorbeigelatscht ist, aber offensichtlich nicht zur Belegschaft des Restaurants gehörte, sondern...
Ich glaube, die hat einfach das Restaurant als Abkürzung benutzt, weil das Restaurant, das kam ja auf der einen Straßenseite rein und auf der anderen wieder raus und sie musste da wahrscheinlich einfach mal ein paar Mal durch am Tag irgendwie... Vielleicht war das die Postbotin.
Vermutlich. Ja, auf jeden Fall, Benjamin, der Kurator dieser ganzen Aktion und Organisator dieser ganzen Aktion, dem hat es, glaube ich, auch ein bisschen Appetit verschlagen. Da hat man gemerkt, er war auch schon ein bisschen aufgeregt.
Ja, wenn man so viel Prominenz am Start hat, also...
Ja, ich habe mich wirklich ernsthaft gewundert, warum wir dann erst noch, also dass er überhaupt noch Appetit hatte, als wir essen gegangen sind. die Muße hatte, uns alle zum Mittagessen einzuladen, also... Ich an seiner Stelle wäre wahrscheinlich wie ein Flummi auf und ab gehüpft die ganze Zeit. aber nach außen hat er eine unheimliche Ruhe ausgestrahlt.
Hat er wohl. Als perfekter Organisator.
War ja auch perfekter
Organisator. War es absolut der ruhende Pol.
Wir haben Moderationskarten bekommen mit 1701A-Logo. Der Stehtisch, das Podium quasi, an dem die Moderatorin die Eröffnung gemacht hat oder die Eröffnung anmoderiert hat. Hatte das Con-Logo. Es war der Keller, das war ja eigentlich in einem Wäschekeller. Die Wand war mit dem Con-Logo angemalt. Also es ist absolut irre gewesen, was da an Vorbereitungen drin steckt.
In einem schönen Lichtgrau.
Ja, aber auch schön illuminiert dann dieser Keller. Also,
ja, das war klasse. Dadurch, dass auch einige die Sitzgelegenheiten quasi von innen beleuchtet waren, wirkte das alles viel geräumiger und größer, als es eigentlich war.
Genau, also die Stargäste hatten Platz genommen auf Leuchtwürfeln und der Rest auf mit Hussen bezogenen Bierbänken. Es war total super. Also,
war schon klasse.
War echt super. Aber vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz auf die Eröffnung zurück. Die hat nämlich eine Frau gehalten, die die größte Star Trek Convention zur damaligen Zeit, Anfang der 90er, 94 organisiert hat, Sylvia Strübuck. Und sie hatte quasi dann die Ehre, auch die kleinste Ausstellung des Universums zu eröffnen. Und anmoderiert wurde sie von der Moderatorin des Tages, meiner geschätzten und liebreizenden Kollegin Inka Gluschke, die auch diesen Podcast hin und wieder hört. Hallo Inka.
Hallo Inka.
Hast du super gemacht. Und ich würde sagen, wir hören mal in die Eröffnung einfach mal kurz rein.
Für mich ist es eine große Ehre. Vor 20 Jahren, fast auf den Tag genau, habe ich damals größte Convention Deutschlands eröffnet und gemacht mit 16 Schauspielern. Und es war schon wirklich eine tolle Sache. Aber ich finde es genauso gut und genauso toll, diese kleine Convention hier zu eröffnen, weil wann hat man schon mal dieses Glück? Außerdem konnte ich Eberswalde besuchen, was ich ja bis jetzt noch nicht kannte. Aber groß reden will ich eigentlich nicht, weil ihr möchtet gerne mit ganz anderen Leuten reden, die auch viel interessanter sind wie ich. Zum Beispiel hier mit unserem Captain, der deutschen Stimme von Jean-Luc Picard. Und ich denke, der ist interessanter. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz tollen Tag und eine Menge Spaß und freue mich, dass ich bei euch sein darf. Danke.
Ja, das fand draußen vor dem offiziellen Eingang statt und dann sind wir alle runter in den Keller gegangen und Silvia hat ja schon die Stargäste erwähnt. Sebastian, du hast sie alle nochmal ergoogelt als Vorbereitung auf diese Sendung.
Natürlich allen vorweg Ernst Meinke, berühmter ostdeutscher Schauspieler, unter anderem bekannt, was ich leider erst nachher herausgefunden habe, aus Preußens Glanz und Sachsens Gloria, sowie aus... ich glaube, über 50 DFF-Produktionen und glaube ich, aus unzähligen, er selber wusste auch nicht mal, wie viele das eigentlich waren, Dokumentationen von Galileo über, ich denke mal, Welt der Wunder, habe ich ihn, glaube ich, auch mal gehört.
Du hast ihn angesprochen, ob er im Pergamon-Museum den Audioguide...
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich im Pergamon-Museum oder im Alten Museum, ich bin mir nicht sicher, einen Audioguide mit ihm zumindest gehört habe, aber ich denke, er hat einfach schon so viel gesprochen in seinem langen Leben. Er weiß es selber nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Liste gibt im Internet, ob es irgendwie einen Ernst Meinke Fanclub gibt oder so, der das pflegt und nachhält, was der Herr Meinke alles gesprochen hat. Ja, und dann natürlich neben Silvia Strübuck noch der Herr Professor Dr. Zitt, seines Zeichens Doktor und Professor der Ingenieurswissenschaften. Richtig? Ich meine wohl Ingenieurswissenschaften. Und mittlerweile hat er sich wohl weltweit einen Ruf gemacht, dadurch, dass er halt Star Trek in seine Physik- und Ingenieursvorlesungen einfließen lässt, sozusagen. Also zum bestimmten Thema spart ein kleiner Einspieler mit Star Trek-Folgen, die halt zum Thema passen. Hm.
Er hat mal angefangen mit so einer Weihnachtsvorlesung mit Star Trek-Bezug.
Genau.
Und das ist dann irgendwie eskaliert, man kann es nicht anders formulieren. Also da kamen dann auch sehr viele Fans. Das nächste Mal kamen die alle kostümiert. Das übernächste Mal haben die mal ein Fernsehteam mitgebracht und das hat sich dann irgendwann rumgesprochen. Ja, und seitdem hält er regelmäßig diese Star Trek-Vorlesung.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird er sogar von Konzernen oder von Firmen
genau.
als Keynote-Speaker eingeladen, wenn es darum geht, zum Beispiel die eigene Belegschaft mit einem schönen und mit einem interessanten, unterhaltsamen und trotzdem fachbezogenen Vortrag zu begeistern.
Genau, es geht vor allen Dingen um die Frage, also aus den vier Ecken rauszutreten, in dem man vielleicht normalerweise denkt und zu sagen, ein bisschen in die Zukunft zu denken, mit der Krücke, was ist eigentlich heute alles möglich, was in den 60ern noch für unmöglich gehalten wurde und in Star Trek als ferne Zukunft abgetan wurde, wie zum Beispiel der Kommunikator, der mittlerweile schon längst überholt ist. Es gibt ja seit neuestem die Apple iWatch. Yes! Nee, die heißt Apple Watch, glaube ich, ne? Ich hab's auch, es war in den sozialen Medien eigentlich nicht kein Rumrumkommen um dieses Produkt, aber ich hab's trotzdem irgendwie geschafft, mich nicht näher damit zu befassen. Ich habe nur mitgekriegt, dass man jeden Tag ans Ladegerät anschließen muss und wahrscheinlich mit einem winzigen Scrollrad hin und her scrollen muss, wenn man wissen will, wie viel Uhr es ist. Muss das Ding erstmal booten.
Und redet das Ding auch mit meinen Google Glasses dann? Oder?
Nein, nur mit Apple-Produkten. Ich habe nämlich auch gelesen, du brauchst unbedingt ein iPhone ab 4S, glaube ich. Also das muss sogar höher sein als 4S, wenn ich das richtig gehört habe, damit du das Ding überhaupt benutzen kannst. Wenn du ein Android hast, kannst du es sowieso nicht benutzen. Und wenn du ein älteres Apple-Produkt hast, älter als 2 Jahre, dann kannst du es auch nicht benutzen.
Ach Gott.
Die typische Apple-Produktpolitik.
Letzte Woche Dienstag war ja auch die Präsentation von dem 6G? 6S? Keine Ahnung, wie das
neue iPhone.
Neues iPhone. Wie sind wir jetzt darauf gekommen, mein Gott?
Zukunft, also Technik, die gestern noch wie Zukunft klang und heute schon veraltet ist.
Richtig, der Kommunikator und so und der Flachbildschirm kam zum Beispiel als Beispiel.
Und
dazu hatten wir ihn, glaube ich, auch befragt. Ne?
Genau, wir fragen ihn da gleich zu, aber er sagte noch in der Talkrunde mit Inka, das fand ich auch total interessant, dass er ja dann irgendwann zur amerikanischen Austauschuni gekommen ist. Und dort tatsächlich eine Vorlesungsreihe gehalten hat, die auf dem Lehrplan stand.
Richtig, wofür es auch Noten gab nachher für die Studenten.
The Physics of Star Trek. Total irre, das abgefallen.
Gibt es also einen Jahrgang dieser Universität, hat tatsächlich jetzt als Fach Physik auf Star Trek auf ihren Diplom stehen.
Ich glaube 38 Studenten oder so. Ist total irre. Das als Vorwissen und dann haben wir natürlich ihn nach draußen gezerrt, deswegen auch das Kindergeschrei manchmal im Hintergrund, weil wir konnten uns entscheiden, ob wir ihn im Keller einvernehmen, wo ein stetes Murmeln herrschte, oder ob wir mit ihm rausgehen. Dummerweise war genau nebenan ein Kinderspielplatz. Das heißt, ihr werdet hin und wieder mal ein Kindergeschrei im Hintergrund hören. Das sind nicht Star Trek-Fans, auch wenn das oft kolportiert wird, sondern es sind echte Eberswalder Kinder. Und
TM.
TM. So wie die Eberswalder Würsten. Ja, und viel Spaß mit Herrn Zitt erstmal.
Als kleiner Junge. 72 ist das im deutschen Fernsehen gelaufen, im ZDF damals. Und ich habe damals eben in dieser Zeit, bin ich darauf aufmerksam geworden, habe das geschaut, habe, habe ich heute auch schon gesagt, das war für mich die erste Sendung, die ich in Farbe gesehen habe. Allein schon deshalb ist das einprägsam. Und ich war auch damals schon so ein bisschen interessiert in Astronomie und Sterne und Weltraum und Science Fiction überhaupt. Und als ich das gesehen habe, bin ich daran hängen geblieben, also mein ganzes Leben lang.
Damals gab es ja auch nicht so viel anderes Science Fiction im Fernsehen, ne?
Ja, denn die Raumpatrouille gab es auch und eine Sendung, die, also UFO aus England kam die damals, und ich habe das alles verschlungen, ja. Also für mich war das alles Hauptsache Science Fiction, Hauptsache Weltraum. Und so ist das eben gekommen.
Ja, wir haben eben schon gehört, ein bekennender Star Wars und Star Trek Fan, was aus meiner Erfahrung früher ein größeres Problem war als heute.
Vielleicht liegt das auch daran, dass die Leute ein bisschen scheu haben, sich zu bekennen, dass sie beides mögen. Ich habe das von Anfang an immer gesagt, dass mir keiner mit solchem Schwarz-Weiß-Denken zu kommen braucht, weil ich mag beides und ich stehe dazu, dass ich beides mag. Und jedes Mal, wenn ich das sage, dann kriege ich ganz viel Applaus, was ja auch heißt, dass die meisten beides mögen, ja, und es gibt, glaube ich, nur ganz wenige, die jetzt da sagen, also ich mag nur Star Wars und das andere gar nicht. Das sind ja auch zwei ganz verschiedene Dinge. Das eine ist ja, also Star Trek zeigt ja erstmal uns eine Möglichkeit unserer eigenen Zukunft und hat ganz andere Schwerpunkte als Star Wars, wo es ja von vornherein heißt, es ist ein Märchen, es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Das klingt ja schon von Anfang an so, dass hier ein Weltraummärchen erzählt wird und dass der Fokus ein ganz anderer war als bei Star Trek. Also die beiden dürften gerne nebeneinander existieren, ohne sich gegenseitig Konkurrenz zu machen und ohne, dass man jetzt sagen muss, ich entscheide mich dafür links oder rechts.
Also ist die Physik bei Star Wars aber vom Physiker-Ingenieur aus gesehen uninteressanter als die von Star Trek?
Vielleicht nicht uninteressant, aber nicht nachvollziehbar. Also man kann aus an den Haaren herbeiziehen, wie ein Laserschwert funktionieren könnte, aber man bleibt irgendwo immer auf der Strecke. Und es war auch nicht die Intention von George Lucas, jetzt zu sagen, wir wollen hier eine nachvollziehbare Technik zeigen, sondern wir wollen schöne Kostüme zeigen, wir wollen eine schöne Technik zeigen, wir wollen Effekte zeigen, diese ganzen Sachen mit dem Todesstern und mit den Lichtschwertern, und dass wir da in einem kleinen Ein-Mann-Jäger ohne Toilette von einem Ende der Galaxis zum anderen reisen können, ja, das ist ein bisschen schwierig nachvollziehbar, aber darauf kommt es eben nicht an, und das braucht auch nicht so zu sein.
Wobei die Toiletten ja auch so ein Knackthema bei Star Trek sind. Sebastian hat bei seinem Technical Manual als erstes die Toiletten gesucht, hast du erzählt, ja?
Ich habe sie gesucht und gefunden, ja.
Ja, tatsächlich.
Ja, es gibt Toiletten, ja.
Das ist auch nicht Thema deines Vortrags, wenn du über Star Trek redest, sondern die Technik von Star Trek. Was ist denn da der Schwerpunkt?
Es gibt nicht einen Schwerpunkt. Ich mache das auch ein bisschen immer vom Zielpublikum abhängig. Die Kernpunkte sind eben das Beamen, eigener Vortrag über das Beamen, eigener Vortrag über Warp-Geschwindigkeiten und Antriebstechnik, einen eigenen Vortrag auch über soziologische Auswirkungen, Rassismus, Frauenbewegung und so weiter, kann man ja auch drüber reden. Also ich habe mich jetzt nicht nur auf die Technik spezialisiert, über Kommunikationsmöglichkeiten, also nennen wir mal ganz grob den Kommunikator, visuelle Kommunikation, 3D-Kommunikation, Interaktion mit Computern und all diese Dinge, das sind ja auch Sachen, die einen großen Stellenwert haben. Universalübersetzer, Tricorder und so weiter und so weiter. Da kann man ja über all diese Dinge kann man ja mal nachdenken und sich Gedanken machen, könnte sowas möglich sein? Ist es vielleicht schon Realität geworden? Und würde es uns das Leben vielleicht erleichtern, wenn wir so etwas hätten?
Es ist ja so ein Klischee auch beim Star Trek-Fan,
um nochmal den Star Wars-Fan herauszuholen, der Star Trek-Fan ist eher der nerdige Typ, also der Techniker, der Techie, der wirklich, wie du hast vorhin erzählt, als 10-Jähriger irgendwelche Schaltkreise bastelt aus der vorhandenen Technik. Wie weit verbreitet ist denn Star Trek in der Wissenschaft, deiner Erfahrung nach?
Also es gibt Firmen, die öffentlich kundtun, dass sie sich von Geräten aus den Star Trek Episoden inspirieren ließen. Also typisch ist da zum Beispiel Motorola zu nennen. Mit diesem Klapp-Handy, das ist dem Kommunikator von Captain Kirk danach empfunden. Die Firma, komme jetzt nicht auf den Namen, auf jeden Fall hat eine Firma in Deutschland einen Kommunikator auf den Markt gebracht, ja, den man sich anstecken kann. Das ist so ein praktischen Mobilteil ohne Wähleinrichtung von einem Decktelefon, also von so einem normalen Festnetzanschlusstelefon. Die haben auch bei Star Trek, also das hat die Produktmanagerin auch gesagt, ja, das Star Trek war unsere Inspiration, sowas da zu machen. Jetzt kann man sich einen Kommunikator kaufen, den man ans Heft stecken kann. Und
wo gibt's den will ich haben?
Ja, dann gibt's in jedem großen Elektronikfachmarkt, da gibt es ja einige, ja? Der eine fängt mit S an, der andere mit M und so, aber da kann man das Ding kaufen.
Okay. Aber so in der Wissenschaft, also wie ist es da verbreitet?
Meinst du jetzt die Technik von Star Trek in der Wissenschaft?
Nee, ja, der Star Trek-Gedanke. Also gucken Wissenschaftler wirklich alle Star Trek? Sind die alle damit groß geworden und deswegen vielleicht auch in die Wissenschaft gegangen?
Ja, das gibt es sicherlich auch, aber wenn du das Thema Wissenschaft ansprichst, es gibt da tatsächlich offizielle Projekte von der Regierung ins Leben gerufen, dass man sagt, wir schreiben jetzt ein Projekt aus und geben dafür 10 Millionen Dollar aus, wenn uns jemand den Tricorder baut oder sowas. Ja, das gibt's ja, das ist wirklich der Fall. Also es gab einen Wettbewerb, wer kann ein Gerät entwickeln, und in manchen Firmen, wie zum Beispiel in der Uni Heidelberg, hieß das Projekt dann tatsächlich Tricorder. Ja? Also wir bauen jetzt in dem Fall im medizinischen Umfeld ein Gerät, so wie es in Star Trek gezeigt wird, und das wird wirklich wissenschaftlich gefördert. Also das ist nicht von der Hand zu weisen, dass solche Ideen dann auch bei den Wissenschaftlern und auch bei den Entscheidern oben in den Ministerien dann ankommen.
Das ist ja auch ganz gut vermarkten dann mit dem Star Trek-Bezug, wenn man sagt, wir haben den Phaser. Ich weiß nicht, wie oft schon der Phaser und der Tricorder entwickelt wurden.
Also Phaser kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber Tricorder gab es schon mal.
Ja, genau.
Das mit dem Vermarkten ist so ein zweischneidiges Schwert, weil da sind zum einen die Rechte. Ja? Also man darf natürlich entwickeln, was man will, aber wenn man dann mit Star Trek wirbt, dann wird es schwierig. Oder wenn man es sogar so baut, dass es aussieht wie ein Star Trek, dann wird das schier unbezahlbar. Und deshalb ist das so eine kleine Hürde auch. Man darf sich zwar die Idee nehmen und dann irgendwas entwickeln, aber dann mit der Vermarktung, wie du eben gesagt hast, ja, lässt sich gut vermarkten, wird es schwieriger.
Okay. Meine Frage. Du als Kenner sowohl der aktuellen technischen Entwicklung als auch diverser Science-Fiction-Universen, was glaubst du, wo sich momentan unsere Gesellschaft hin entwickelt? Mehr Richtung Star Trek oder, ich sag mal zur Auswahl, Matrix oder Blade Runner?
Nee, ich glaube schon in Richtung Star Trek. Also der Universalübersetzer, da sind wir ja kurz davor, dass der es zumindest im Telefon geben könnte. Diese ganze Kommunikation, die visuelle Kommunikation, auch der soziologische Gedanke von Star Trek, mal abgesehen von ein paar unschönen Dingen, die in der letzten Zeit da passiert sind im Nahen Osten da. Aber es ist ja schon so, dass wir mit sehr viel mehr Respekt mittlerweile miteinander umgehen als noch vor 50 Jahren. Und das ist auch etwas, wo Star Trek dafür gekämpft hat, also Gene Roddenberry, um eine Person zu nennen, gekämpft hat, dass alle Menschen gleich sind und so weiter, auf seine eigene Art. Also nicht nur in Sachen Technik, sondern auch in Sachen soziologisches Umfeld bewegen wir uns auf eine Star Trek-Zukunft zu, was mir sehr gut gefällt.
Würde ich mir jedenfalls auch wünschen, dass dem so wäre.
Da sprichst du im Namen von allen hier heute Abend Anwesenden.
Ja, also wir müssen dann diese Leute, die glauben, wegen ihrer Religion Kriege führen zu müssen, die müssen wir noch rausnehmen. Die sind vielleicht kennen die Star Trek nicht, keine Ahnung.
Also im Nahen Osten mehr Star Trek zeigen und im arabischen Raum. Aber die Verbreitung von Star Trek. Wir hatten unsere Hochzeit, ich darf mal für uns beide sprechen, so Mitte der 90er, Ende der 90er. Danach hatte ich so den Eindruck, haben wir das Interesse so ein bisschen verloren. Wir sind erwachsen geworden. Erwachsene haben gesagt, ja gut, das ist halt eine Jugendsünde, mehr oder weniger. Wir merken jetzt, wir sind immer noch sehr verbunden der Sache gegenüber. Ist das eine Entwicklung, die du auch verfolgt hast? Also gibt es eigentlich noch so viele Trekkies?
Also nehmen wir mal den neuesten Star Trek-Film. Der neueste Star Trek-Film hat mehr eingespielt als irgendein Star Trek-Film vorher. Das heißt doch auch, dass Star Trek immer noch angenommen wird. Anders als bei uns, ja, anders. Also die Dialoge sind anders, die Effekte sind natürlich anders, aber Star Trek lebt immer noch und es lebt auch bei der jüngeren Generation, denn wenn ein Film 475 Millionen Dollar an den ersten beiden Wochenenden einspielt, dann spricht das auch schon für sich, ja. Dann sehe ich eben aus meinem persönlichen Standpunkt aus, überall, wo ich hinkomme, wo wir irgendwelche Star Trek-Vorlesungen anbieten, sind die Räume voll. Ob da jetzt wie hier 30 Leute reinpassen oder ob da 1200 reinpassen, wie jetzt im Mai oder im Juni, wann das war, hier in Berlin an der Technischen Universität bei der Langen Nacht der Wissenschaften. Ja, die Räume sind immer voll. Ja, und insofern kann ich auch nur sagen, Star Trek lebt weiter. Auch wenn es nicht mehr so dieser Hype ist, wie wir damals in den 90ern erlebt haben. Aber es ist immer noch was da.
Apropos Weiterleben, die Frage quasi zum Schluss. Du bist Ingenieur. Traust du dich, in einer roten Uniform die Vorträge zu halten?
Ja, das traue ich. Und zwar aus einem einfachen Grund. Es gibt in jeder Star Trek-Episode Leute in roten Uniformen, die auch auf den Planeten runtergebeamt werden können. Und da kann man davon ausgehen, dass sie auch wieder zurückkommen. Ich nenne da zum Beispiel Scotty oder Uhura. Die sind ja auch rot an. Und die sind nicht entbehrlich, ja, und dürfen nicht mehr zurückkommen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen noch mal eine Sendung gesehen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, da werden ja jetzt gleich 6 oder 7 in roten Uniformen runtergebeamt. Das war irgendwann ganz am Anfang der zweiten Staffel von der Originalserie. Ich habe gedacht, die hier kommen alle nicht mehr zurück, das weiß ich. 6 oder 7 Leute. Und es war dann auch so. Aber ich zähle mich zu den Redshirts, die immer wieder zurückkommen. Also insofern traue ich mich das.
Mutig, der junge Mann. Ja. Also die Einstiegsfrage war, die hatte ich ganz vergessen zu stellen, deswegen ist der Übergang nicht so smooth geworden, wie es mir eigentlich gewünscht hätte. Die Einstiegsfrage war, wie er zu Star Trek gekommen ist. Aber zumindest, man hört es raus, Sebastian, der Star Trek-Geist lebt in ihm und eine gesunde Portion Optimismus, die ich irgendwie nicht ganz so teile, wie Herr Zitt das tut.
Ja, also... Also mehrteilige Kommentar dazu. Also erstmal der Star Trek-Gedanke oder das Star Trek-Kennertum ist in der Wissenschaft und in den technischen Berufen natürlich unglaublich verbreitet. Also an der Universität und jetzt auch im Beruf triffst du eigentlich keinen Techniker, keinen Wissenschaftler, der sagt irgendwie entweder, also weder jemanden, der sagt, das kenne ich nicht, noch irgendjemanden, der sagt, das hat mir nicht zumindest an irgendeinem Punkt in meinem Leben mal gut gefallen. Ja, im Gegenteil, also das ist für viele Leute halt doch noch irgendwie die Fernsehserie schlechthin eigentlich so, an die man sich am meisten erinnert und die einen vielleicht auch am meisten beeinflusst hat. Dann von wegen dem Optimismus, wie wir uns entwickeln, man muss natürlich schon sagen, also dass das das Matrix-Universum nicht besonders viel Sinn ergibt, das ist ja schon oft mal diskutiert worden, von wegen irgendwie Menschen zur Energie. Gewinnung einsetzen, ist nicht jetzt die Königsmethode, um Energie zu gewinnen.
Aber eine schöne Methode, um sowohl die Energieprobleme zu lösen, als auch die Überbevölkerung.
Was für Probleme löst du damit?
Ja, wenn du Menschen als Energieträger benutzt.
Träger? Warum? Warum nimmst, wenn du nicht Menschen direkt, warum nimmst du nicht direkt das, womit du die Menschen fütterst und machst direkt Energie raus? Das muss immer besser Wirkungsgrad haben als über den Umweg Mensch.
Ja, ich sag mal, wenn ich mir die Wirkungsgrade von heutigen Kraftwerken angucke bei 35%, ja, müsste man mal nachrechnen.
Was meinst du, wie viel denn nachher? Egal.
Ja, aber ich möchte diese Stelle nutzen, um mich zu outen. Ich habe noch nie Matrix gesehen.
Okay, es klappt mir gerade hier die Kinnlade bis zum Bauchnabel runter. Gut, dann das schreibe ich mal auf. Das kommt in deine Akte, Floyd.
Wenn wir den besprechen, dann muss ich den vorher mal gucken, ja.
Das würde ich auch sagen, ja. Ich bin mal gespannt. Also ich habe ihn auch schon diesen paar Jahre nicht mehr gesehen. Ja. Ich denke, mal gucken, wie er so gealtert ist.
Ich habe mir sagen lassen, er soll furchtbar gealtert sein.
Furchtbar, weiß ich nicht. Muss ich auch nicht mal glauben, was die Leute so sagen. Zum Thema Tricorder fällt mir noch ein. Also ich bin mir ziemlich sicher, es gibt da Crowdfunding-Projekte. Mhm. Und wo ich mir ganz sicher bin, weil das habe ich hier gerade vor mir, für ein Android gibt es zumindest eine schöne App, die heißt Tricorder, mit der kann man sämtliche Sensoren des Mobiltelefons sich anzeigen lassen in jeweils einer zeitlichen Darstellung. Und das sind ja gar nicht so wenig. Also wir haben hier den Beschleunigungssensor, der halt auch das Schwerefeld messen kann, einen Magnetsensor, halt über Mikrofon akustische Wellen, jetzt kann ein akustisches Spektrum anzeigen, die GPS-Koordinaten, diverse Bereiche des elektromagnetischen Spektrums, halt über die WLAN- und Bluetooth-Sensoren und einen Helligkeitssensor hat er ja auch noch drin.
Genau.
Und das ist schon relativ viel, genau, über das
Lautstärke, Akustik, genau.
Kann man natürlich dann auch das Kompass besitzen. Das ist ja eigentlich so mehr oder weniger das, was der Tricorder auch konnte.
Und das Ganze hat so ein schönes LKS-Design.
Ja, genau, und es klingt auch cool.
Ja. Ich bin auch ein bisschen neidisch auf diesen LKS-Monitor, den Benjamin da hängen hatte. Er hatte da irgendwie auch so ein Desktop-Theme und es lief so eine Dauerschleife. Das ist Sebastians Handy jetzt.
Ein Tricorder. Es lässt sich nicht beenden.
Doch. Ja. Und wir waren zusammen geocachen, Sebastian und ich. Und liefen quasi durch die Märkische Heide auf einem verlassenen Truppenübungsplatz herum, über 18 Kilometer, wie sich am Ende herausgestellt hat. Und wir kamen irgendwie aufs Thema Star Trek zu sprechen, überraschenderweise, aber auch mit der Gruppe, die mit uns unterwegs war.
Ja.
Und irgendwer sagte, naja, jetzt müsste man so einen Tricorder haben. Und ich sagte, Moment, hol mein Smartphone raus und schalte diese Tricorder-App ein. Und ich sag Sebastian, guck mal. Und Sebastian, haha, Moment. Zieht sein Handy raus, schaltet seine Tricorder-App ein.
Ich glaube, wir waren doch nicht mal die Einzigen, da war doch noch jemand, der das hatte.
Und alle laufen mit diesen surrenden Handys durch den Wald.
Übrigens, ich bin mehrfach als Handy-Cacher dann verlacht worden, weil ich eigentlich das mache, wofür die anderen ein schweineteures Extragerät hatten, was irgendwie dreimal so viel gekostet hat wie mein Handy, aber halt nur die GPS-Koordinaten letztendlich kannte.
Du meinst das schweineteure Gerät, was hier im Schrank liegt und ich seit Monaten nicht benutze? Mit dem Handy immer
noch. Aber wirklich jede Menge Cacher-Credibility-Sache.
Ja, ja, auf jeden Fall. Die Angelweste fehlt. Ich weigere mich immer noch standhaft, eine zu tragen.
Vielleicht nicht Angelweste, aber so ein SWAT-Einsatzkommando-Munitionshalfter irgendwie.
Es gibt tatsächlich einen hier in der Gegend, der immer in Tarnklamotten cachen geht, auch wenn er urbanes Cachen macht, also in der Stadt.
Trägt er eine Stadttarn oder trägt er dann Waldtarn?
Das Stadttarnmuster ist ja eigentlich Trainingshose und Bierflasche. In gewissen Stadtteilen jedenfalls. So, wie kommen wir jetzt wieder in den Keller zurück?
Achso, ja, noch vielleicht.
In Eberswalde haben wir keinen Cache gefunden.
In Eberswalde?
Wir haben einen gesucht, aber das ist schon lange her. Das war 2009, glaube ich, als wir da waren.
Ach, vielleicht nochmal zum Herrn Zitt. Wenn ihr eine Firma seid und Herrn Zitt einen Vortrag halten soll, dann müsst ihr über seine Agentur gehen,
genau,
und ihn buchen für Geld.
Solltet ihr eine wissenschaftliche Einrichtung sein.
Oder irgendwie ein Kinderheim, ein Waisenhaus. Dann ist Herr Zitt wohl bereit, unter Umständen, wenn er Zeit hat.
Ja, für die Anfangskosten und
für die Anfangskosten oder Mittagessen oder so, ja, auch mal vorbeizuschauen.
Genau. Lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr mal einen guten Keynote-Speaker braucht, dann guckt mal unter www.startrekvorlesungen.de.
Man kommt ja langsam das Alter, wo man Keynote-Speaker braucht.
Genau. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Also ich hätte ihm leider stundenlang im Keller zuhören können, aber die Fragerunde war dann nicht so ergiebig. Also die Leute haben sich dann ein bisschen zurückgehalten bei den Fragerunden, hatte ich den Eindruck. Das hat uns natürlich auch so ein bisschen noch nervöser gemacht, als wir ohnehin waren, denn wir wollten ja schließlich mit den Gästen dort reden.
Ist auch gar nicht so klar vorher, dass wir das wollten.
Über ihre Star Trek-Erinnerungen. Und ich dachte, wenn die jetzt genauso reden wie hier, so Fragen stellen, dann wird es eine einsame Runde. Aber am Ende sind sie ja richtig gut aufgetaucht.
Ich denke, es war schon so ein bisschen der Respekt auch vor den Leuten.
Ich denke auch.
Also da den Herrn Picard sitzen zu haben, quasi mehr oder weniger, oder einen jedenfalls im richtigen Leben auf alle Fälle auch sehr erfolgreichen und großartigen Schauspieler und dann halt auch diesen fachlich sehr guten und auch sehr erfolgreichen Wissenschaftler und natürlich noch den Stern am deutschen Star Trek Convention Himmel sozusagen.
Ja, aber die hatten alle überhaupt keine Berührungsängste. Also ihr habt es ja gehört, wir haben Herrn Zitt geduzt. Er hat auch von sich aus dann irgendwie immer das Du angeboten. Ernst Meinke hat uns auch das Du angeboten, hat gesagt, ich bin der Ernst. Wir waren ja 30 Leute in diesem Keller nur. Also das war ja total irre. Also wenn man auch bedenkt, dass sowohl Herr Meinke als auch Herr Zitt diverse Male bei der Federation Con aufgetreten sind und da vor tausenden Leuten gesprochen haben, haben sie jetzt quasi im Keller in Eberswalde gesessen und haben mit 30 Star Trek Fans gequatscht und auch gerne dann irgendwie Autogramme gegeben oder im Anschluss noch Fragen beantwortet, aber ich glaube, die Pizza im Anschluss haben sie nicht mehr mitgegessen. Also das hätte auch noch gefehlt. Also ich hätte ihnen auch zugetraut, dass sie sich einfach mit hinsetzen, noch eine Pizza mit bestellen und dann die noch mit uns gemeinsam verzehren, dabei noch ein bisschen über Star Trek quatschen. Also total super. Also auch Ernst Meinke, um da mal die Überleitung zum nächsten Gast und zum nächsten Einspieler zu machen. Ja, zwar ein Schauspieler, das merkt man, also Künstler, aber sehr sympathisch und hat auch sehr viele Fragen beantwortet, sehr lange geredet und
trotz seines hohen Alters.
Ja, und sehr interessante Geschichten erzählt. Zum Beispiel, wie er zu Star Trek gekommen ist. Er wollte nämlich eigentlich, das sagt er nämlich leider nicht, deswegen müssen wir das immer vorweggreifen, er sagt nämlich, eigentlich wollte er einen Klingonen sprechen, oder sollte einen Klingonen sprechen, nachdem Rolf Schuld bzw. das Synchronstudio gewechselt hat und viele Synchronstimmen weggegangen sind. Und er hat dann irgendwie dort vorgesprochen und dann ist den Leuten aufgefallen, erst dem einen, Mensch, der sieht ja aus wie Picard, so ein bisschen von der Optik her. Und der klingt auch so, also so autoritär, der kann auch so reden wie Picard, so ein bisschen. Der kommt dem Original ja wirklich verdammt nah, muss man ja wirklich sagen, von der Stimme her. Also näher als Rolf Schuld, also auf jeden Fall. Also ich finde ihn, wie habe ich ja schon mehrfach gesagt, die bessere Picard-Stimme. Und der Regisseur hat dann irgendwann auch gesagt, okay, das probieren wir wohl mal. Und da haben sie ihm den Picard runtergelegt. Er hatte sich ein bisschen gewundert, dass es kein Klingone war, hat aber dann gesehen, dass beim Aufnahmeleiter die Daumen hochgegangen sind und dann ist er auf einmal Picard gewesen. Mhm. So schnell kann es gehen, wenn man Synchronschauspieler ist.
Ich finde Synchronsprecher natürlich auch super, wenn man eine Hauptrolle in so einer langelaufenden Serie kriegt.
Synchronschauspieler, wir haben gelernt.
Synchronschauspieler.
Es wird auch manchmal ganz schön geschauspielert vor den Mikrofonen. So wie bei uns, wenn wir unseren Cast machen. Also gerade bei den Kampfszenen, die bei unserem Cast ja auch extrem häufig sind. Da agieren wir richtig hier schweißgebadet vor dem Mikrofon. So wie Ernst Meinke, wenn er Picard spricht. Er war aber ganz entspannt, als ich dann mit ihm gesprochen habe. Sebastian war gerade draußen. Ich habe die Gelegenheit genutzt und Ernst Meinke ein Mikrofon unter die Nase gehalten. Und was er gesagt hat, das hören wir jetzt.
Wir reden natürlich jetzt mit einem Deutschen, der einen Engländer synchronisiert, der einen Franzosen spielt. Nämlich dem Synchronsprecher von Captain Picard, Ernst Meinke. Die Picard-Synchronisation, wir haben es vorhin in dem Vorgespräch ein bisschen besprochen, war nicht die erste Begegnung mit Star Trek. Wie bist du, sagen ja du, haben wir ja eben festgestellt.
Ja.
Wie bist du zu deine erste Begegnung mit Star Trek, wie sah die aus?
Die erste Begegnung mit Star Trek, das war die Klassik-Serie, die ich als damals relativ junger Kerl natürlich leidenschaftlich auch geguckt habe, mir gefallen. Und das war sie, die erste Begegnung. Hätte ich mir damals nie träumen lassen, dass ich mal eine Hauptrolle da sprechen würde.
Hat das eine Rolle gespielt, als es dann hieß, du machst jetzt den Picard? Also das Hintergrundwissen, was du hattest über Star Trek?
Das hat mir dabei nicht geholfen, weil das ist ja was ganz anderes, was zwar vom Grundgedanken her das Gleiche, aber ganz anders umgesetzt. Gerade The Next Generation hat ja mit der Klassik-Serie eigentlich weniger zu tun. Es war alles perfekter, auch vom Technischen her, viel ausgereifter, viel durchdachter und nicht ganz, abenteuerlich ist sie ja immer, aber nicht ganz so nur gesetzt auf die abenteuerlichen Aspekte, sondern da ging es auch mehr um zwischenmenschliche Beziehungen, menschlich im weitesten Sinne. Ich betrachte also, das ist ja auch eine Art von Mensch, ob nur Cardassianer, Romulaner oder Klingone. Und es wurde da, glaube ich, mehr Wert gelegt auf diese zwischenmenschlichen Beziehungen, auf Humanismus, auf Respekt voreinander. Und das ist schon eine Sache, die man auch als Schauspieler, wenn man sowas spricht, vertreten sollte und muss.
Nun war ja damals, Anfang der 90er, da sind ja schon ein paar Staffeln TNG gelaufen, die Klassikserie gab es schon, das Riesen-Fandom, was dahinter hing. Also das, darauf zielte meine Frage hinaus. Warst du dir eigentlich klar, was du dir damit in Anführungszeichen ans Bein bindest mit dieser Rolle?
Am Anfang nicht. Hatte ich nicht den blassesten Schimmer, dass es da so unglaublich viele, ich glaube, es gibt in der Bundesrepublik über 250.000 aktive, muss man sich mal überlegen, aktive Star Trek-Fans. Also sagt sich auch ein, muss sich auch ein dummer Mensch sagen, irgendwas muss da dran sein. Ich konnte es nicht abschätzen, was da so alles verbunden ist mit dieser Serie, wusste ich nicht, hatte ich keine Ahnung und bin auch ziemlich überrascht gewesen. Schon über die ersten Einladungen mit sowas hatte ich nie und nimmer gerechnet.
Also so Conventions dann?
Das ja, heißt, ja, ja.
Okay. Das heißt, ist das eigentlich üblich, dass eine Synchronstimme zu Conventions eingeladen wird? Oder ist das was Spezielles, was bei Star Trek Fandom stattfindet?
Ich glaube, es gibt einige Serien, üblich würde ich mit einem Fragezeichen versehen, wohl kaum eine so wie Star Trek. Das wird wohl, denke ich, die erste Serie gewesen sein, die das zur Folge hatte. Aber dadurch, dass es also diese Erfahrung Star Trek Conventions und Fanclubs gab, haben andere Serien einfach nachgezogen. Jetzt diese Vampire-Serien und das, da gibt es auch Fanclubs und Conventions und auch Lost. Ja, ich habe mal Post bekommen, weil ich aus Österreich, aus Wien, vom Chef der dortigen Lostria, glaube ich, nennen sich die, der hat mir einen ganz lieben Brief geschrieben und das finde ich schon toll. Also ich finde es großartig, wenn es sowas gibt. Besser sich mit sowas zu beschäftigen, als Dummheiten zu machen.
Wie war denn so der erste Kontakt mit dem Fandom? Auf einer Convention vielleicht? Oder bist du auf der Straße angesprochen worden? Mensch, da läuft Picard? Oder wie lief das ab?
Weniger auf der Straße. Die erste Erfahrung mit den Fans, die war für mich ja... Ich war erstaunt. Ich war einmal erstaunt, wie viele und welches Engagement dahinter steht und ja, erstaunt und verblüfft und auch ein wenig verunsichert. Also das kam mir ja wirklich schon so vor wie bei einer Premiere am Theater, da zittern einem ja auch immer die Beine. Also irgendwie war das schon, naja, ein bisschen seltsam.
Aber wir haben es vorhin, du hast es ja auf dem bei der Podiumsdiskussion gesagt, du hast dich dann relativ schnell daran gewöhnt, an die spezielle Art von Menschen, kann man ja auch nicht anders sagen.
Ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt. Nicht, dass ich von Klingonen nun träumen würde, aber ich weiß schon, was ich damit anzufangen habe. Und ja, ich begreife jetzt, warum sie es machen und das ist doch gut und richtig und schön.
Bist du generell Science-Fiction-Fan? Also womit befasst du
dich? Ich persönlich bedingt. Wenn es gut gemacht ist, schon sehe ich mir gerne einen an. Bloß dieser das zeichnet ja nur Star Trek aus, finde ich. Ich sehe da drin keine so geifernden, komischen Biester, denen immer irgendwelcher Speichel aus dem Maul rinnt. Ich sage mir immer, vernunftbegabte Wesen, die es schaffen, ein Sonnensystem zu verlassen, zum anderen zu gehen, das können nicht solche Missgeburten sein. Und das ist für mich der Vorzug von Star Trek. Diesen Quatsch gucke ich mir natürlich nicht gerne an. Wenn da, vor allen Dingen, wenn wir für die Nahrung sind, weil das ist ja nun dem Star Trek-Gedanken völlig entgegengesetzt. Und das muss man sich dann auch mal anschauen.
Ich höre schon, der hat sich schon ein bisschen verankert, der Star Trek-Gedanke, ja?
Ja, ein wenig schon. Nee, den hatte ich vorher. Und dieser Grundgedanke, den finde ich nur durch die Serie bestätigt.
Und du kommst ja aus der DDR. Star Trek im Westfernsehen geguckt früher. Wie war denn die Aufnahme in der DDR? Hat man da über Star Trek geredet? Haben andere Leute auch Star Trek geguckt? Wurde darüber diskutiert?
Nicht öffentlich so, nicht laut. Sie haben sich sicher auch in Brigaden betrieben, die ist also nicht darüber ausgetauscht. Es wurde ja nicht so gerne gesehen, wenn man das Fernsehen der Bundesrepublik Westfernsehen, haben wir gesagt, gesehen hat. Aber die Leute haben es gemacht. Eigentlich fast ausschließlich, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mitunter große Rollen im DDR-Fernsehen spielte und keiner hat die gesehen, weil sie an dem Abend alle was Interessantes vielleicht gerade auf ARD oder ZDF gebracht haben.
Ja gut, das hat man dann öfter mal gehört, genau. Nochmal auf die Conventions zurückzukommen, ist mir ganz entfallen die Frage. Bist du Patrick Stewart schon mal begegnet dann, vielleicht sogar bei einer Convention?
Es wäre um ein Haar dazu gekommen bei der FedCon, als er mal zu Gast war. Das habe ich dann, obwohl mich das sehr gereizt hat, das habe ich dann abgelehnt, dorthin zu fahren. Da waren so ein paar Konditionen mit verbunden, mit denen ich nicht einverstanden war. Und man hatte sich da einen Auftritt von uns beiden, der eine von der einen Bühnenseite, ich von der anderen, also Patty von der einen, ich von der anderen. Und erstmal so die Profile, ich weiß nicht, was man da alles vorhatte. Das war mir ein wenig eine zu starke Gleichsetzung. Und also an dem Punkt, muss ich sagen, habe ich zu viel Hochachtung für Patrick Stewart und seine Leistung als Schauspieler, die ich sicher so anders möglicherweise, aber so nicht kann und nicht bringen werde. Er ist ja immerhin bei der Shakespeare Company, soll erstmal einer zu Wege bringen. Das schaffen ja nur wirklich auch die wenigsten Schauspieler im englischsprachigen Raum. Ne? Und mir war einfach diese zumindest optische Gleichsetzung, die nur darauf zurückging, weil ich halt auch eine Glatze habe und einen kahlen Kopf, ja, die sich also darauf reduziert, auf optische Dinge, das war mir, ging mir gegen den Strich. Ich wollte keinen Vergleich da so in der Form. Das ist
eine Federation-Con natürlich gigantisch in den Ausmaßen. Jetzt haben wir das genaue Gegenteil. Wir sitzen hier auf 17,01 Quadratmetern mit 17 Fans zusammen. Du hast vorhin erzählt, du hast ein bisschen überlegt, ob du kommst. Also was jetzt nicht an der Größe liegt, aber was hat den Ausschlag gegeben?
Den Ausschlag hat gegeben, das habe ich nun vorhin schon gesagt, als du hier, glaube ich, nicht zugeschaltet warst. Den Ausschlag hat gegeben, dass ich... Oh Gott, jetzt will ich nicht schleimen, aber ich finde den Benjamin Stöwe äußerst sympathisch, nett und liebenswert. Und der hat mich so dringlich, nicht aufdringlich, dringlich gebeten, doch zu kommen. Na, da kann man einfach nicht Nein sagen.
Gut, dankeschön für das Gespräch.
Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen, Sebastian. Das ist tatsächlich so. Also dem Benjamin kann man nichts abschlagen.
Okay. Ja, also war ein sehr schönes Interview, also muss ich auch dich mal wieder loben an dieser Stelle.
Ach, das wird halt ein Lobhudelei, der Schleim wird so fließen.
Wir sind ja auch noch alle emotional sehr aufgepusht von der ganzen Convention-Geschichte. Das ist auch, offensichtlich ein Humanist, der Herr Meinke, hat das sehr geschätzt in der Serie. Und das ist nachher dann bei dieser... Gesprächsrunde mit den Fans hervorgekommen, dass dieser Unternehmer halt sagte, er wird sich halt in seinem Führungsstil von Captain Picard sozusagen so ein bisschen nicht beeinflussen lassen, doch beeinflussen lassen, kann man glaube ich so sagen. Ne? Und genau. Was ich übrigens auch interessant fand, gestern Abend saßen wir ja auch ein bisschen hier mit unseren Freunden zusammen, von denen auch einige aus der DDR kommen, dass anscheinend die Werbung im Westfernsehen für interessanter gehalten wurde als die Produktion und die Spielfirma im Ostfernsehen. Und das muss ich schon sagen, das ist schon ziemlich armselig. Also die Werbung, die fand ich zwar sehr eingängig und nervig, aber besser.
Also ich war immer schon dafür, dass wir irgendwann mal einen Podcast machen mit den nervigsten Werbemelodien der 80er und 90er.
Ja.
Weil wir haben festgestellt, wir können auf Anhieb irgendwie diverse Lieder aus der 90er-Jahre-Werbung noch singen. Das hat sich wirklich auch festgebrannt. Also so schlecht kann die nicht gewesen sein. Also wenn man den Marketing-Erfolg als Maßstab anlegt.
Dann kannst du auch sagen, Heroin ist nicht schlecht.
Ja, Herr Zitt hat ja eben auch gesagt, der neue Star Trek-Film kann auch nicht schlecht sein, wenn da so viele Leute reingehen.
Ich glaube, so hat er es nicht formuliert. Er meinte nur, daran kann man sehen, dass das Star Trek-Fandom nicht tot ist. Aber das ist halt auch jetzt ein anderes Fandom, eine andere Generation von Fans. Und
sehr interessant fand ich zum Beispiel, dass er ständig von, deswegen hatte ich die Frage gestellt, weil er immer von Patty gesprochen hat. So als würden die jeden zwei Tage telefonieren miteinander und sagen, hey Patty, altes Haus.
Patty?
Wie sieht's bei dir in England aus?
Das ist mir entgangen.
Aber es war wohl doch nicht so, dass sie sich irgendwie kennen, näher.
Patty?
Ja, er sagt zu Patrick Stewart hat er mehrfach Patty gesagt.
Okay.
Also deswegen diese Frage.
Und ich weiß nur, dass bei SpongeBob im Englischen diese Burger...
die heißen auch bei McDonald's im Original Patty.
Ja.
Ja, tatsächlich. Ja. Das ist der Fachbegriff.
Technical term.
Interessant fand ich auch, dass er noch erzählt hatte in der Diskussionsrunde, dass er auf Conventions eigentlich immer nur, wenn die Fragerunde beginnt, gefragt wird, Ernst, sag mal, make it so, sag mal, machen Sie es so, sag mal, auf den Schirm oder sag mal das und das. Der Fluch eines Synchronschauspielers, denke ich mal.
Da muss man halt durch, wenn man sich mit den Fans tatsächlich auseinandersetzt.
Ja, er muss dann auch bei uns dann nochmal durch. Der ein oder andere wird es beim Intro gemerkt haben. Wir haben ihn auch gleich mal missbraucht, damit er unser Intro neu spricht. Also insofern musste er auch da nochmal ran. Aber er hat zumindest mal was anderes gesagt als aktivieren und auf den Schirm und machen sich so. Nämlich, Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Ja, vielen Dank, Herr Meinke, dass Sie da waren, dass Sie das für uns gemacht haben.
Sehr schön, auch die Aussage zu den Star Trek-Fans, ich wollte nicht ins Wort fallen.
Nein, mach mich, ich weiß eh nicht, was ich bin auch so hingerissen.
Sehr schön, die Aussage zu den Star Trek-Fans, die Motto, sind sie wenigstens weg von der Straße.
Machen sie wenigstens was Vernünftiges mit der Straße, habe ich gesagt. Ja, ist ja so. Ich meine, was weiß, was aus uns geworden wäre, wenn wir nicht da irgendwie in unseren wilden Jahren, sag ich mal, mit Star Trek-Fans rumgehangen wären, sondern irgendwie auf der Straße.
Ja.
Auf der Hauptstraße.
Nein. Da wären wir ziemlich schnell platt gewesen wahrscheinlich.
Auf dem Marktplatz mit den Treckerfahrenden. Genau. Ja. Hast du denn noch ein Interview mit der Frau Strühburg?
Ja, das habe ich natürlich, Sebastian. Wir können aber vorher noch mal ganz kurz reinhören. Es ist auch wirklich ganz, ganz kurz. Es wurde nämlich dann noch, Sebastian, du weißt ja natürlich, der Benjamin, der macht ja nicht nur Ausstellungen und Conventions, sondern man kennt ihn ja außerhalb von Eberswalde auch aufgrund seines Star Trek Hörspiel Podcastes.
Jawohl.
Raumschiff Eberswalde. Mhm. Und wir durften ja während unserer Live-Sendung dann die 502. Folge quasi live improvisieren mit Benjamin zusammen im letzten Podcast zu hören, das Ganze. Und was wollte ich denn sagen? Achso, genau. Diese ganzen Folgen spielen ja auf der USS Eberswalde und ein
Richtig.
Künstler hatte quasi anlässlich dieser Convention sich bereit erklärt, die USS Eberswalde zu designen, und er wollte erstmal eine Bratpfanne mit Eiern machen, hat er erzählt, aber dann hat er sich doch noch umschwenken lassen, und Ernst Meinke hat dann quasi zusammen mit dem Künstler und Benjamin dieses Modell der USS Eberswalde feierlich enthüllt, und da hören wir jetzt mal ganz kurz hinein, und das Ganze wird natürlich anmoderiert von Inka Gluschke, die quasi mit den Gästen anstößt.
Melanisches Ehl wäre passend gewesen. Das Problem ist, wir haben es nicht durch die neutrale Zone gekriegt. Deswegen.
So, wenn der Corena, Maler und Grafiker Andreas Bogdan auch ehrlich war und gesagt hat, er wäre kein Star Trek-Fan, kein Trekkie, bedauerlicherweise. Aber er war ehrlich. Und wenn er bei unserer geliebten Enterprise auch mehr an die Spiegeleier in seiner Bratpfanne dachte, an die okkultischen Genüsse also, so muss ich doch feststellen, dass Star Trek nicht nur generationenüberschreitend ist, nicht nur klein, jung und alt erfasst, sondern auch Künstler sich ihrem Bann nicht entziehen können, nicht ganz zumindest. Auch wenn Sie darin eine Bratpfanne sehen. Aber ich habe die große Ehre, heute sein Werk, die Andreas Bogdan Bratpfanne Enterprise, zu enthüllen. Liebe Freunde, ein feierlicher Moment. Die Bratpfanne von Andreas Bogdan Enterprise Nummer 500.
Ja, was Und was sagen wir zu der neuen, zu dem Modell? Es ist grün.
Es ist grün.
Es ist tatsächlich grün.
Es war grün mit orangen, ich habe sowas wie ein Unendlichkeitssymbol darin erkannt.
Und die Eberswalder Kirche ist auch mit drauf.
Und die Eberswalder Kirche.
Genau. Und es ist wirklich, man hat es jetzt gerade auch wieder so ein bisschen gehört, bei Ernst Meinke, das wollte ich noch sagen, ist mir noch eingefallen, total faszinierend am Anfang. Ja, da hat er noch so wie Ernst Meinke geklungen, aber er wurde im Laufe des Nachmittags immer pikaiger.
Pikaiger.
Er hat dann irgendwie auch angefangen, aus irgendwelchen Theaterstücken zu rezitieren. Da hat er gesagt, wie es ist, mit einem Synchronschauspieler zusammen zu leben oder mit einem Schauspieler, und hat es dann mal anschaulich demonstriert, wie er Shakespeare rezitierend durchs Haus läuft. Fand ich auch sehr lustig.
Ja, das ist schon mehr als ein reiner Beruf, glaube ich, Schauspielerei. Das ist schon eine Lebenshaltung.
Viele Schauspieler kennt die von dir vorhin schon angesprochene Sylvia Strübock. Sie hat quasi ein enges Verhältnis mit Gene Roddenberry gehabt. Also
ein freundschaftliches
Verhältnis. Ist auch mehrfach drüben gewesen, ist auch immer noch recht gut mit seiner Witwe befreundet, und mit James Doohan war sie sehr gut verbandelt. Hat also haufenweise Kontakte in die Staaten gehabt, hat einen Star Trek Fanclub in Mannheim geführt. Du erinnerst dich, Borg Wars war auch Mannheim, oder? Die USS Mannheim?
Da weiß ich nicht mehr.
Das scheint also auch ein Hotspot der Star Trek-Fan-Kunst zu sein. Und sie hat dann 1992, also 94 war die Convention, und 92 war wohl der erste Gedanke gereift, tatsächlich. Sie hat es in Amerika gesehen, dass dort Conventions stattfinden, eine erste Zusammenkunft in Deutschland zu machen mit 16 Hauptstars. Ja. Und 3.500 Besuchern, und das wirklich ja als Anführerin in Anführungszeichen eines kleinen Star Trek Fanclubs aus Deutschland. Und da wollte ich natürlich von ihr mal wissen, warum?
Ja, ich wollte einfach, dass die Fans in Deutschland die gleiche Chance mal bekämen wie die in Amerika, weil da sind die Fans ja schon zu damaligen Zeiten gigantisch gewesen. Da waren 5.000, 6.000 Fans auf einer Convention, und die Schauspieler waren alle da, und die konnten die sehen, mit denen reden, und hier gab es das einfach noch nicht, und ich war dann halt wirklich so vermessen und habe mal probiert, ob ich sowas nicht auch zustande kriege.
Das war ein ganz schönes Risiko, man wusste ja nicht, ob so viele Leute überhaupt kommen, sich für Star Trek interessieren in Deutschland, oder?
Wie gesagt, ich war noch sehr idealistisch damals und habe also gedacht, naja, das klappt schon, das ist nicht so schwer. Ich meine, gut, ich habe 2 Jahre gebraucht für die Planung und bis ich denn wirklich alle Schauspieler unter Vertrag hatte. Aber ich habe mir um das, was vielleicht nicht klappen könnte, eigentlich wenig Gedanken gemacht. Heute im Nachhinein würde ich sagen, es war also echt sehr riskant.
Aber es war eine Initialzündung. Danach sind ja Conventions wie Pilze aus dem Boden gesprungen. Also
Danach wurde dann also Dirk Bartholomä, der auf meiner Con dann auch noch zu Gast war und vorher zwar schon so kleine Cons gemacht hat, immer mal mit einem Schauspieler oder höchstens mal mit zweien, der hat dann natürlich gedacht, hallo, mich kennt man eigentlich schon, ich habe den größten Fanclub in Deutschland, und da ist jetzt eine, die macht einfach so eine riesen Con, das probiere ich jetzt auch, und weil mittlerweile ist die FedCon ja die größte Convention, die wir in Deutschland haben, ne?
Und die, wie haben sich denn die Cons so verändert? Also ich habe ja den Eindruck, eine reine Star Trek Convention würde heute problematisch werden. Also die Stargäste sind ja quer durch die Bank, Science Fiction, Mystery, teilweise auch gar nicht Star Trek oder Science Fiction Bezug.
Es kommt drauf an. Also ich denke, es würde schon noch eine Möglichkeit geben, eine reine Star Trek Convention auf die Beine zu stellen. Vielleicht gibt es mal jemanden, der es mal wieder probiert. Das muss man halt einfach mal abwarten. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu alt, um so verrückt nochmal zu sein. Aber es ist natürlich schwieriger, das ist ganz klar. Ne?
Oder ist sowas eigentlich das, was heute Trend ist? Also wenn man sagt, es gibt auf der einen Seite diese Mega-Conventions, wo man für ein Premium-Paket an die 10.000 Euro vielleicht bezahlt, um noch ein paar
Fotos, nicht so viel, aber
mehrere tausend Euro. Ja. Ja.
Oder man kommt auf den Gedanken einer Convention zurück, nämlich einer Zusammenkunft und trifft sich einfach mal irgendwo, vielleicht auch ohne Stargast oder halt.
Ja gut, es gibt natürlich auch Track-Dinner-Leute, die sagen, also man kann Conventions auch ohne Stargäste machen, so wie jetzt die BuCon oder Space Days oder solche Sachen, die sind natürlich ohne Stargäste, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Fans schon immer noch diesen Hype haben möchten. Und der Trend geht einfach auch dahin, dass die mehr Nähe haben möchten. Die Trekkie zum Beispiel war eigentlich so eine kleine Convention, die wirklich dieses Flair hatte, dass man näher an seinen Star kam, dass man persönlich auch mal mit ein paar Worte mit ihm reden konnte und so. Leider ist die ja jetzt auch Geschichte.
Das war nicht die einzige, das ist eine unrühmliche Geschichte, das häuft sich in letzter Zeit. Habe ich den Eindruck, dass Conventions angekündigt werden und auf einmal, die Gäste sind nicht gekommen, wir haben nicht genug Besucher, wir müssen es absagen einen Tag vorher.
Das ist richtig, aber das ist das Problem, dieses kurzfristige Absagen. Ich denke, die Absagen würden den Fan schon verkraften. Ich mache ja jetzt an Weihnachten, wie gesagt, mein Fanclub hat 25-jähriges Jubiläum dieses Jahr und ich habe gesagt, okay, wir machen was zum 25-jährigen Jubiläum. Wir haben Christopher Duhn da, der in dem neuen Star Trek-Film ja auch einen Ingenieur spielt. Und wir haben Bill Blair da, den Schauspieler, der im Guinness-Buch der Rekorde steht, als der Mann mit den meisten Masken, also der hat ja nur Aliens gespielt. Wir haben natürlich auch Ernst Meinke da. Und aber ich habe von vornherein ganz ehrlich gesagt, Leute, meldet euch an. Ist bis zum 5. November nicht genug da, müssen wir das Ganze canceln. Die Gelder bleiben so lange auf dem festgelegten Konto, werden euch sofort zurückgezahlt. Ich finde einfach, die Fans haben heutzutage mehr Ehrlichkeit verdient. Man muss einfach offener sein, man muss damit umgehen. Man muss einfach sagen, hör zu, wir wollen euch was bieten, aber wenn ihr nicht mitspielt, können wir es nicht machen. Und, aber wir sorgen dann dafür, dass es halt wirklich auch früh genug bekannt gegeben wird. Das ist einfach so.
Du hast gerade gesagt, 25 Jahre dein Star Trek-Fanclub. Mhm. Unsere Star Trek-Hochzeit war ja so Mitte, Ende der 90er. Mhm. Gefühlt eigentlich so generell die Star Trek-Hochzeit. Da war Star Trek im Fernsehen. Es gab Trek-Dinners, mittlerweile einige, viele eingestampft, wo wir früher hingegangen sind. Einige gibt es noch. Es gab Conventions. Mhm. Star Trek war präsent.
Ja.
Danach ist es irgendwie von meinem Gefühl her und von Sebastians Gefühl einfach, glaube ich, auch doch ziemlich in der Versenkung verschwunden. Wie hat sich das Fandom entwickelt?
Auch das wird eigentlich, das Fandom selber, denke ich, ist da. Aber du gehst heute an den PC, du googelst, du gehst bei Facebook rein, du gehst ins Internet, du hast alle Neuigkeiten, alles, was du brauchst. Du brauchst diese Track-Dinner, diese Clubs in dem Sinne einfach nicht mehr. Es ist zwar schade, früher hat man eben da zusammengesessen, man hat sich ausgetauscht und. Aber das ist heute halt nicht mehr so nötig.
Und es war ja mehr eine Krücke. Also wenn ich denke, sind ja viele Freundschaften über dieses Track-Dinner entstanden, wo man dann am Anfang noch über Star Trek geredet hat, aber das hat am Ende dann eine untergeordnete Rolle gespielt.
Richtig, das ist so. Aber heutzutage muss man wirklich so sagen, mutieren die meisten Track-Dinner eigentlich zum Kaffeekränzchen. Es treffen sich wirklich ein paar Leute, die eigentlich mehr kommen, um sich mal wieder zu sehen, weil Freundschaften entstanden sind, als um über Star Trek zu reden. Das war schade, aber es ist so.
Ich hätte auch mal eine Frage. Und zwar, haben Sie die beiden neuen Star Trek-Filme gesehen und wie fanden Sie die?
Also ich muss ehrlich sagen, nach dieser Serie Enterprise war ich eigentlich ein bisschen traumatisiert.
Ja.
Und dachte dann, wobei die Schauspieler davon ganz lieb sind. Also ich hatte auch Dominic Keaton schon bei mir zu Gast. Und also die sind wirklich ganz lieb. Und an denen hat es auch nicht gelegen. Was ich schade fand, wo es anfing, etwas spannend zu werden, haben sie dann aufgehört. Was ich auch nicht verstanden habe, aber na gut. Und und dann dachte ich, oh Gott, ein neuer Star Trek-Film. Was wird das werden? Hab aber dann in diesem Star Trek, der Film jetzt da, in dem ersten, war ich eigentlich trotz allem angenehm überrascht. Es war zwar enorm viel Action, was ja die Jugend mehr anspricht, aber der Grundgedanke von Gene, der war eigentlich recht klar ersichtlich. Ich meine, wie gesagt, der junge Spock traf den alten, Vulkan sollte zerstört werden und alles saust jetzt da los, um diese Spezies zu retten. Also ich fand das schon ganz gut. Und der zweite war ja auch nicht. War wieder ein bisschen, noch mehr ein bisschen Action. Aber ich sag mal, so lange wie die Grundidee von Gene Roddenberry noch erkennbar ist, bin ich eigentlich gar nicht zufrieden. Muss mit der Zeit gehen. Die werden immer jünger. Ich meine, man kann nicht auf so alte Herrschaften wie mich oder Ernst oder so Rücksicht nehmen. Das geht eben einfach. Man muss mit der Jugend ein Stück weit gehen.
Trotzdem haben wir ja irgendwie festgestellt, auch mit Benjamin das letzte Mal, als wir hier waren, was wir am liebsten hätten, neben diesem Reboot, ob der gelungen ist oder nicht, da kann man ja streiten, wäre eigentlich eine neue Star Trek-Serie. Ich glaube, das würde das Franchise wieder beleben.
Ja, natürlich. Da käme sicherlich eine Menge zustande. Ich weiß nicht, ob ihr Star Trek Continues kennt.
Ja.
Also das macht ja der Larry Nemechek, der ja früher auch Script-Coordinator bei Paramount war und auch mit Gene Roddenberry noch bekannt war. Und das hat eigentlich enorm viel Potenzial. Ich bedauere eigentlich, dass das nicht bei uns hier gezeigt wird. Aber man kann es einfach nicht sehen. Aber wie gesagt, Christopher, wenn der Weihnachten kommt und alles gut geht, was ich immer noch hoffe und wo ich noch sehr zuversichtlich bin, der wird uns also DVDs mitbringen von Star Trek Continues. Und vielleicht können wir dann doch einen regen Austausch machen, sodass wir davon immer mal wieder neue DVDs kriegen. Er hat jetzt schon etliche Serien davon abgedreht und dass man die hier ein bisschen unter die Fans verteilen kann. Ich glaube auch, dass die Fans das ganz gut annehmen würden.
Allerletzte Frage, das haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, also das ist ja eigentlich ein enormes Risiko, ist immer dabei, eine Convention zu organisieren. Das finanzielle Risiko für heute ist wahrscheinlich überschaubar, wenn auch vorhanden. Wie findest du das, was Benny hier auf die Beine gestellt hat?
Super, habe ich auch vorhin schon mal gesagt. Also bei Ben sieht man wirklich auch die Liebe zum Detail einfach. Das ist nicht einfach nur eine Sammlung wir sammeln halt ein bisschen Star Trek, weil wir Fans sind, sondern das ist halt wirklich, das ist bis ins Detail. Man sieht, da ist so eine richtige Geschichte außenrum gewachsen. Und das finde ich einfach unheimlich gut, muss ich sagen.
Und die Idee von der Convention ist ja auch klasse. Wir haben ja letztes Jahr hier zusammengestanden und haben gesagt, wir müssten mal. Und wie so oft ist, aus dem wir müssten mal, wird dann in der Regel nichts. Aber er hat es ja wirklich aufgenommen, hat gesagt, wir machen das jetzt.
Ja, ich war ziemlich erstaunt. Ich meine, wie gesagt, Ernst rief mich an vor etlichen Monaten und sagte dann, du Silvia, ich hab da was, da hat mich jemand von Eberswalde angerufen und kontaktiert und der würde gerne da eine Veranstaltung machen. Ich weiß aber nicht, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Aber ich mach so ein bisschen, gerade was puncto Star Trek betrifft, auch bei den Synchronstimmen so ein bisschen den Manager, spielt so immer das Zünglein an der Waage so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, ja, mach das doch, ne? Und hatte er wohl auch mit Benjamin mal über mich gesprochen. Und ich habe dann gedacht, naja gut, bevor ich jetzt Ernst wirklich dazu verdonner, dann setzte dich auch mal mit in Verbindung. Ich habe ihn dann angeschrieben und dann rief er mich an und hat mir das also erklärt. Und ich fand also die Idee wirklich gut. Und dann hat er gesagt, würdest du kommen und würdest das bei uns eröffnen? Und ich sage, was soll ich denn da eröffnen? Ja, du hast die größte Kong gemacht, könntest du auch die kleinste eröffnen. Und dann habe ich gesagt, naja gut, ich sage, okay, wenn du es umlegen willst, dann komme ich halt.
Wir sind gespannt, wie groß nächstes Jahr die Convention in Eberswalde sein wird. Es soll eine 1701B geben, vielleicht sehen wir uns dann wieder. Vielen Dank.
Ja, wäre doch schön.
Ja, und das möchte ich gleich mal aufgreifen. Es wird tatsächlich eine 1701B geben, wenn man Facebook Glauben schenken mag und den Ankündigungen, die Benjamin dort in den letzten Tagen gepostet hat. Ich weiß nicht, wann dieser Cast hier online gehen wird, ob es noch vor Dienstag ist oder nach Dienstag. Dienstag soll es ja quasi neue Informationen geben zur nächsten Convention. Ich bin gespannt. Wir sind ja beide immer noch total beeindruckt. Also wir fanden es echt total toll dort.
Auf alle Fälle. Und Wir müssten jetzt wahrscheinlich auch demnächst mal zum Schluss kommen, weil du eben hat schon deine Frau den Kopf zur Tür reingesteckt.
Genau.
Und nochmal, vor allen Dingen auch Frau Strübuck und Herrn Meinke, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, auch trotz Ihres hohen Alters, das muss man auch mal sagen.
Oh ja.
Das war ja jetzt kein Kinderschlecken, den ganzen Tag da zu stehen und sich mit den Star Trek-Fans auseinanderzusetzen und so weiter und die passenden Sprüche abzufordern, sag ich mal. Ja. Also an dieser Stelle auch mal Respekt.
Und wir hätten noch stundenlang, dem schließe ich mich an, und wir hätten noch stundenlang mit Silvia sprechen können. Wir haben es auch teilweise im Nachgang gemacht, an diesem Interview. Aber ich musste dann die Technik aufbauen, die unsere Sendung
saß im Nacken. Wir haben ja beide auch solche Interne auch eigentlich mal nur über die Trek News
über die Trek World
mitgekriegt, genau. Das ist halt, was die Frau Strübock ja auch gerade gesagt hat. Früher konnte man sich halt nicht einfach ins Internet einloggen und hat dann direkt aus offizieller Quelle gleich zum Beispiel die neuesten Produktions-News über den nächsten Film gekriegt. Andererseits muss man auch sagen, dass Paramount ja auch Ende der 90er Jahre ziemlich zugeschlagen hat, was die Fanszene angeht.
Ja, richtig.
Hat sich Fanclubs dicht gemacht oder einverleibt, je nachdem. Hat Fanseiten geschlossen, schließen lassen. Ist sehr stark juristisch halt gegen Fans vorgegangen. Und das hat für mich auch so ein bisschen das Star Trek-Feeling. Das war ja, habe ich schon gesagt, unsere Phase, wo wir ein bisschen Interesse verloren haben. Das hat weiter dazu beigetragen.
Das mag sein, ja, auf jeden Fall. Total interessante Einblicke in diese Con-Szene hinein. Und war auch schön, mit ihr ein bisschen was zu philosophieren über die Zukunft der Cons. Und wir hoffen natürlich wirklich, dass die Convention in Eberswalde eine glorreiche Zukunft haben wird fürs Empire und für uns auch. Wir hoffen natürlich, dass wir auch im nächsten Jahr dabei sein können, aber beim nächsten Mal und wieder darüber berichten, vielleicht sogar wieder mit auf dem Podium sitzen. Uns hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, wenn ihr da gewesen seid. Und wenn ihr nicht da gewesen seid, hat euch heute vielleicht diese Ausgabe ein bisschen Spaß gemacht und ein bisschen Lust gemacht, beim nächsten Mal dabei zu sein. Wir verlinken auf jeden Fall nochmal diese Convention, die Silvia macht. Bis 5.11. ist Einsendeschluss. Das wird auf jeden Fall verlinkt. Und wir verlinken uns jetzt ins Auto.
So und aus.
Sagen,
jetzt
gehabt euch wohl.
Den Zug.
Genau, liked euch bei Facebook, habt uns lieb, schreibt uns mal wieder gerne Kommentare oder E-Mails.
Genießt und das wunderschöne vorherbstliche, spätherbstliche, spätsommerliche Wetter.
Genau, und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.